Die minoischen Paläste brennen. Seit mehreren Jahrzehnten bereits müssen sich die Minoer gegen die mykenischen Eindringlinge vom Festland wehren. Wie ein Flächenbrand haben sich die Überfälle und kriegerischen Auseinandersetzungen vom Westen aus ausgebreitet, einen Palast nach dem anderen in Flammen aufgehen lassen. Und trotzdem war es nicht das Ende der minoischen Zivilisation. Sie existierten weiter unter der Herrschaft ihrer Eroberer, der Mykener. Und vielleicht sogar über deren Ende hinaus.
Ein Land, umgeben vom Meer, durchzogen von Bergen, Hügeln, Buchten und Inseln. Ein Land, das wir heute Griechenland nennen. Ein Land, wo sich Mythen altvergangener Zeit, geprägt von Götter- und Heldensagen, abgespielt haben sollen. Ein Land, von wo aus einst 1000 Schiffe nach Troja aufgebrochen sein sollen. Wo Demokratie und die Olympischen Spiele geboren wurden, als auch große Architektur erschaffen wurde. Ein Land großer Menschen aus der Philosophie, Kunst, Politik und des Krieges.
Chairete, ich bin Alina und es freut mich, dass ihr zu meinem Podcast Alinative History gefunden habt. Hier werden Themen rund um das altertümliche bzw. antike Griechenland behandelt. Von der Bronzezeit bis zum Hellenismus, vom alltäglichen Leben bis zu großen politischen Ereignissen. Von Menschen, deren Namen in die Geschichte eingegangen sind und auch jene, die fast in Vergessenheit geraten sind oder weniger Beachtung geschenkt bekommen haben. In meiner ersten Reihe möchte ich gerne einen Überblick zur Bronzezeit Griechenlands aufbereiten. Eine Zeit, wo gegen Ende der Trojanische Krieg stattgefunden haben soll, als auch die minoische und mykenische Kultur ihre Blüte fand, die ersten großen Zivilisationen Europas.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alinative History. Heute beschäftigen wir uns erneut mit den Minoern, wobei es diesmal der dritte und letzte Teil sein wird. Sprich, heute werden wir mit den Minoern abschließen. Aber um was geht es in der letzten Folge konkret? Wie bereits im Intro angedeutet, soll es heute auch um die Eroberung der Minoer durch die Mykener gehen, als auch darum, wie dann auch das Leben der Minoerinnen unter den Mykenern ausgesehen hat. Ebenso beschäftigen wir uns mit der Frage, ob die Minoer wirklich kein kriegerisches Volk waren, wie oft angenommen wird, aufgrund nicht vorhandener Wehranlagen bzw. wenig bis kaum vorhandenen Wehranlagen und Mauern. Wir wollen uns eben ansehen, ob das stimmt und ob der sogenannte minoische Frieden überhaupt existiert hat. Genauso beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es sich bei den Minoern um eine Thalassokratie, eine sogenannte Seeherrschaft, gehandelt hat. Ebenso gehen wir darauf ein, mit welchen anderen Kulturen und Zivilisationen die Minoer Kontakt hatten und ob sie vielleicht sogar Kolonien außerhalb von Kreta gegründet haben. Ebenso gehen wir noch einmal auf die Minoer und Minoerinnen selbst ein, in dem Sinne, dass wir uns damit beschäftigen, woher sie überhaupt kamen und ob wir ihre genetische Herkunft irgendwie nachvollziehen können. Und ganz am Ende beschäftigen wir uns mit ihrem endgültigen Niedergang, wenn wir überhaupt davon sprechen können, weil es eben Hinweise darauf gibt, dass die Minoer weiter bestanden haben, obwohl andere große Zivilisationen wie die Mykener und Hethiter im Mittelmeerraum von der Bildoberfläche um ca. 1200 vor Christus angefangen haben zu verschwinden und das unter anderem auch durch die Einwirkung und Überfälle der sogenannten Seevölker. Nun gut, fangen wir dort an, wo wir aufgehört haben mit dem Intro, nämlich dem mykenischen Übergriff auf Kreta. Weil natürlich die Frage im Raum steht, haben sich die Minoer eventuell nicht so besonders gut wehren können, weil sie ohnehin ein eher wenig kriegerisches Volk waren, beziehungsweise gar kein kriegerisches Volk? In der ersten Episode über die minoischen Paläste bin ich bereits darauf eingegangen, dass man kaum Überreste von Wehranlagen oder Mauern gefunden hat. Und dies wird von einigen Archäologen, so auch Arthur Evans, dafür gedeutet, dass die Minoer intern kaum bis gar keine Konflikte miteinander hatten. Und hier kommt auch der Begriff des sogenannten minoischen Friedens in den Raum. Aber wir sprechen ja nicht von gar keinen Wehranlagen oder Mauern, sondern es gibt ja nachweislich Wachtürme und zumindest Befestigungsmauern im Palastzentrum von Petras. Neben Petras gibt es auch eine befestigte Stätte namens Agia Photia, das wie Petras auf einem Hügel liegt. Diese Stätte kann auf die mittelminoische Periode datiert werden. Und einen interessanten Punkt, auf den ich gestoßen bin, war der von der Archäologin Lucia Nixon. Ich hoffe, dass ich diesen Vornamen richtig ausspreche. Weil die hebt hervor, dass wir vermutlich gebiased sind, sprich voreingenommen von unserer eigenen Definition und Vorstellung, was eine Befestigung bedeutet oder ein Nichtvorhandensein bedeutet. Denn in unserer jetzigen Wahrnehmung und von den letzten Jahrhunderten meinen wir natürlich, dass das auf eine kriegerische Gesellschaft hindeutet, beziehungsweise auf Konflikte zwischen Menschengruppen und Ländern. Jedoch meint Nixon, was diese Interpretation von Befestigungen angeht, uns vielleicht sogar daran hindert, Beweise und Hinweise dafür zu finden, die eventuell sogar die Theorie unterstützen würden, dass die Minoer ein kriegerisches Volk waren und trotzdem interne Konflikte miteinander hatten. Denn die ursprünglich von Arthur Evans aufgestellte Theorie eines friedlichen minoischen Volkes wird in den letzten Jahrzehnten vermehrt in Frage gestellt. Also was spricht jetzt dafür oder dagegen, dass die Minoer auch kriegerisch waren? Ein Argument, was den minoischen Frieden unterstützen würde, wären eben diese kaum vorhandenen Wehranlagen und Mauern. Hier wird jedoch argumentiert, dass vielleicht sogar die kluftige und felsige Landschaft von Kreta als natürliche Verteidigung gedient hatte und somit das Bauen von Mauern und Wehranlagen unnötig machte. Ebenso wird auf andere antike Zivilisationen hingewiesen, die eben auch keine Mauern und keine Wehranlagen aufweisen und trotzdem nachweislich kriegerisch waren bzw. in kämpferischen Konflikten tätig waren. Und das wären beispielsweise die Shang-Dynastie in China, als auch die Maya, die eben ungesicherte Siedlungen und Städte hatten, aber eben nachweislich an Kämpfen beteiligt waren. Und wie vorhin von Nixon darauf hingedeutet, müssen wir aufpassen mit unserer Definition, was Befestigung und Mauern angeht, weil es ist auch so, dass Mauern verschiedene Bedeutungen haben können. Denn so finden wir ja auch Mauern in Knossos innerhalb des Ballastzentrums, wo eben der Ballast zur Siedlung abgetrennt ist und somit auch eine hierarchische Trennung bedeuten könnte in einer Gesellschaft. Ebenso finden wir auch Mauern um heilige Orte bzw. sakrale Orte, um diese abzugrenzen. Neben den Wehranlagen wird auch oft argumentiert, dass es keine Hinweise auf ein organisiertes Heer gibt bzw. auf bewaffnete Truppen. Interessanterweise hat hier die Archäologin Stella Krusolaki im Rahmen ihrer Arbeiten im Osten Kretas Hinweise auf ein mögliches Verteidigungssystem gefunden, denn so wurden in den Ballastzentren von Malia und Sakaros hochwertige Schwerter gefunden, wo Tests anschließend gezeigt haben, dass diese imstande waren, das Fleisch bis in die Knochen durchtrennen zu können, ohne dabei selbst einen Schaden davon zu tragen. Aber es gibt natürlich ebenso die Auslegungen, dass es sich hierbei eher um Werkzeuge handelt, beziehungsweise diese als Werkzeuge verwendet wurden oder für rituelle Zwecke. Es werden auch kaum Kriegsszenen oder kämpferische Szenen auf Fresken dargestellt. So gibt es die zwei Boxer von Akrotiri in Terra, was zumindest bedeutet, dass Männer Martial Arts lernten, beziehungsweise Kampfsportarten. Und wir finden auch eine Kriegsszenerie von bewaffneten Kriegern, die in den Hals gestochen werden von ihren Gegnern. Auf die Fresken aufbauend wird darauf hingewiesen, dass zeitgenössische Kulturen wie eben die Ägypter, Hethiter und Mykener Kriegshandlungen weit mehr dokumentiert haben und es auf ihren Darstellungen auch klar nachzuweisen ist. Und diese klaren Beweise und Merkmale fehlen uns eben bei den Minoern. Jedoch meint der Archäologe Charles Gates, dass das Fehlen von Kriegsszenen auf Fresken dass noch lange kein Beweis dafür sei, dass es keine bzw. kaum Kriege gab. Allgemein werden Kunstwerke nicht immer als verlässlicher Hinweis auf das tatsächliche Verhalten und Leben einer Gesellschaft gewertet in der Vergangenheit, denn so erklärt auch Barry Molloy, dass in der spätminoischen Zeit auf Fresken kaum Menschen dargestellt werden, die miteinander interagieren, was natürlich dann nicht bedeuten muss, dass Minoer selten miteinander interagiert haben. Und somit kommen wir auch zum Begriff der Thalassokratie. Denn So gibt es die Theorie, dass die minoische Zivilisation eine Thalassokratie war. Eine Thalassokratie ist ein maritim kommerziell orientierter Staat oder eine Vereinigung von Staaten, deren Macht und Einfluss sich hauptsächlich auf ihre Seemacht stützen. Dabei kommt der Begriff selbst aus dem Altgriechischen mit Thalassa für das Meer und Kratie für Herrschaft oder Macht. Somit gibt es auch den Einsatz von Seekriegsmitteln, um diese Seeherrschaft überhaupt zu erlangen und zu halten. Und diese erfordert eine zentrale Lenkung. So beherrschen diese Mächte oft Seegebiete oder Handelswege. Und sie nutzen eben ihre maritime Macht in Form von einer Kriegsflotte, um Handelsrouten zu sichern, aber auch ihr Herrschaftsgebiet auszudehnen, also sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Bereits Herodot und Thukydides behaupteten, dass unter dem mythischen König Minos Kreta thalassokratisch über den östlichen Mittelmeerraum regiert hatte. Auch Nanno Marinatos stellte diese Theorie später auf und meinte, dass die Minoer eine mächtige Marine hatten und ebenso Verbündete anderer Kulturen waren. Und so meint er, dass sie sogar Vasallen des Pharaos gewesen sein sollen. Beweise dafür meint er in der Darstellung von Minoern auf ägyptischen Fresken zu finden, denn hier interpretiert man diese Minoer als Tributzahler. Aber die These, dass die Minoer eine Thalassokratie waren, wird bereits seit langem kritisiert und hinterfragt. Das liegt eben unter anderem daran, dass es kaum bis gar keine Darstellungen von Schiffen gibt. Was natürlich, wie wir von vorher bereits wissen, in dem Fall von Kriegshandlungen nicht unbedingt bedeuten muss, dass es keine Marine gab, beziehungsweise keine Seefahrt. So finden wir natürlich vereinzelt Darstellungen von Schiffen, so etwa auch auf Segeln, aber auch eine bekanntere Darstellung ist die von Akrotiri im sogenannten Raum des Schiffsführers, das wir schon einmal kennengelernt haben. Sprich, ich habe in der Folge über Terra bereits über dieses Haus und über diesen Raum gesprochen. Und dort ist die sogenannte Schiffsprozession dargestellt. Darauf zu sehen sind mehrere Schiffe in verschiedenen Größen. So sind einige länger oder kürzer, manche haben eine weiße Farbe, andere eine dunklere. Manche Schiffe sind von Ruderern gesteuert und andere Schiffe haben sogar Masten. Aber neben diesen Schiffen, die nicht als Kriegsschiffe interpretiert werden, sondern eher als einfache Schiffe, die auch für den Handel sicherlich verwendet wurden oder auch zum Fischen, gibt es keine anderen Darstellungen von Schiffen. Und trotzdem konnten minoische Schiffe recht eindrucksvoll sein. Denn so hatte die Marinearchäologin Elpida, und ich hoffe, dass ich diesen Nachnamen nun richtig ausspreche, Hadiadaki 2010 die sensationelle Entdeckung eines minoischen Schiffes gemacht. Das fand sie bei Pseida, eine kleine Insel bei Kreta. Und das war im Jahr 2010. Und man datiert dieses Schiffswrack auf ca. 1800 bis 1675 vor Christus und damit in der mittelminoischen Periode. Das Schiff misst ca. mehr als 15 Meter und man nimmt an, dass auf jeder Seite ca. 15 Ruderer Platz gehabt haben. Und ebenso vermutet man, dass das Schiff ein Segel besessen hat. Den Funden um den Schiffskorpus herum und darin handelt es sich vermutlich um ein Handelsschiff, denn so wurden viele Keramikgefäße gefunden, in denen vermutlich Wein oder Olivenöl war. Also wir sehen, die Minoer hatten Schiffe und sie waren in der Seefahrt tätig, zumindest mal als Händler. Und abgesehen vom Handel und diesem Schiffswrack bezeugen das auch nicht nur eben die Güter, die wir auch in anderen Orten der Ägäis finden, sondern auch die Hafenstadt Komos, die wir bereits in der ersten Folge über die Minoer erwähnt haben. Denn dort finden wir Überreste eines Gebäudes, wo man anhand der Architektur eben interpretiert, dass dort Schiffe überwintert wurden. Und hier ein kleiner Tipp, wenn ihr mal eine Reise nach Kreta plant oder bereits geplant habt, Denn in Chania kann man im Nautischen Museum die Minoa, also eine Rekonstruktion eines minoischen Schiffes, besuchen und ansehen. Diese Rekonstruktion wurde zwischen 2001 und 2004 nachgebaut und fuhr anlässlich der Olympischen Spiele in Athen ein. Also wir sehen, wir haben eindeutige Beweise, dass die Minoa in der Schiffsfahrt tätig waren und Schiffe hatten, zumindest mit zwei verschiedenen Typen oder Größen, also mehr als zwei verschiedenen Größen vermutlich. Aber wir haben eben keine eindeutigen Beweise und Hinweise auf Kriegsschiffe und dementsprechend auch nicht auf eine Kriegsmarine oder Flotte. Und eben anhand dieser archäologischen Funde, Hinweise und des Wissens, was wir daraus schließen, kann man sagen, dass die thalassokratische Herrschaftshypothese bisher wenig Unterstützung findet. Definitiv wissen wir, dass die Minoer weit verzweigte Handelskontakte hatten. Wir wissen bereits von den helladischen Kulturen vom Festland als auch den Kykladen, dass sie mit den Minoern Handelskontakte unterhielten seit einigen Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden. Und so wie diese hatte auch die minoische Zivilisation Handelskontakte mit Ägypten, Zypern, aber auch Kanaan, die levantische Küste sowie Anatolien. Abgesehen von Handelsgütern, die diese Handelsbeziehungen beweisen, haben wir eben auch die Darstellung von Minoern, wie bereits vorher erwähnt, auf ägyptischen Gemälden bzw. Fresken aus dem 15. Jahrhundert vor Christus. Diese tragen eben Geschenke, die, wie vorher erwähnt, auch als Tributzahlungen interpretiert werden. Und die Inschriften identifizieren diese Personen als Menschen, die aus Keftiu stammen. Diesen Begriff haben wir auch schon einmal gehört. Und Keftiu wird als die ägyptische Bezeichnung für Kreta interpretiert. Abgesehen von Handelsbeziehungen gab es aber durch diese, beziehungsweise mit diesen, natürlich auch einen kulturellen Austausch, beziehungsweise hatten die Minoer auch Einflüsse auf jene Länder, mit denen sie handelten. So beeinflussten ihre Keramikstile und Techniken etwa verschiedene Kulturen und Siedlungen auf dem griechischen Festland, aber auch das berühmteste Beispiel, die Insel Thera auf den Kykladen, wo eben auch vermutet wird, dass Minoer dort einen Handelsposten hatten, beziehungsweise Minoerinnen dort sogar lebten und für mehrere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte zusammen mit den dortigen Einwohnern siedelten und so auch diese Kulturen mehr und mehr zusammengewachsen waren und sich dadurch auch eine vermischte Kultur zwischen jenen ursprünglichen Einwohnern und den Minoern entstand. Hierbei ergibt sich eben auch die Frage, ob die Minoer sogar Kolonien gründeten außerhalb von Kreta. Und dabei wird etwa die Insel Kythera genannt. Kythera befindet sich südlich von der Peloponnes und stand schon länger unter dem Einfluss von den Minoern, denn so kann man diesen Einfluss bereits auf das 3. Jahrtausend vor Christus zurückführen und ging bis in das 13. Jahrhundert vor Christus. Und man vermutet hier ebenfalls, dass eine Siedlung existierte, die aus einer hellenischen Bevölkerung bzw. einer Ursprungsbevölkerung bestand, sowie von dort ansiedelten Minoern, die eventuell auch schon seit mehreren Generationen dort lebten und dementsprechend sich mit der dortigen Bevölkerung vermischten und enge Beziehungen weiterhin zu Kreta pflegten als auch dem Festland. Wir finden auch andere minoische Siedlungen in der Ägäis, sowie auf den Inseln Karpathos, Saria und Kassos. Es gab auch eine weiterführende Expansion der Minoer auf Rhodos, denn so soll hier eine minoische Kolonie ebenfalls gegründet worden sein. Und es gibt ebenso andere vermutete Kolonien, wie beispielsweise Aegina, was aber später von Gelehrten verworfen worden ist. Aber die Einflüsse der Minoer reichen auch über die Grenzen der Ägäis hinaus, denn so finden wir die Einflüsse des minoischen Stils bei Fresken auch in Elite-Residenzen in Avaris und Del Capri. Avaris befindet sich hierbei im heutigen Ägypten und Del Capri im heutigen Israel. Wie ich bereits in der ersten Folge zu den Minoern erklärt habe, gibt es auch die Vermutung, dass es bereits mykenische Kolonisten vor der Eroberung der Insel gegeben hat, beziehungsweise dort seit mehreren Jahren gelebt hatten. Und hier kommt der Twist. hier haben wir ständig von Eroberung gesprochen. Aber die Eroberungshypothese wird ebenso in Frage gestellt. Zumindest so, wie wir uns das eventuell vorstellen. Denn ja, Paläste wurden nachweislich zerstört, unter anderem können wir auch Feuerspuren nachvollziehen, aber es wird ebenso in Erwägung gezogen, dass diese Zerstörungen durch Erdbeben passiert sind. Man vermutet eben, dass durch diese Zerstörungen und dieses Machtvakuum schließlich von den Mykenen ausgenutzt wurde. Ein weiteres Problem an der Eroberungshypothese besteht eben darin, dass es womöglich kein politisch geeinigtes mykenisches Königtum gegeben hat. Dazu kommen wir aber dann, ja, schon ab dem nächsten Mal über die Mykener. Und dass daher eine derart große Eroberung nicht gewirkt hätte, beziehungsweise schwer zu bewerkstelligen gewesen wäre. Und Hinweise darauf meinen eben Forschende in den weniger bis kaum zerstörten Palastzentren und Städten wie eben Knossos und Kydonia zu finden. Wobei man eben, wie bereits erwähnt, davon ausgeht, dass eben Mykener bereits in diesen Städten und Palastzentren gelebt haben und daher eventuell vielleicht teilweise schon Machtpositionen eingenommen haben und ältere Eliten, meloische Eliten abgelöst hatten oder es vermutlich auch in ihnen Interesse gestanden hatte, die neue Heimat oder die Siedlung, in der sie schon lange lebten, nicht allzu sehr zu zerstören. Und ebenso wissen wir ja auch, wie letztes Mal erwähnt, dass die Eroberung sich über mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich gezogen hat. Und die endgültige Eroberung Kretas wird zwischen 1400 oder spätestens 1350 vor Christus datiert und der Beginn der Eroberung ja vor 1450 vor Christus. Nichtsdestotrotz ist am Ende klar und nachvollziehbar, dass die Mykener bzw. ihre Kultur die neuen Herrschenden in Kreta wurden bzw. die dominierende Rolle einnahmen. Aber genauso wissen wir ja auch aus der ersten Folge über die Minoer, dass ihre Zivilisation nicht untergegangen ist. Vielmehr verschmolzen diese beiden Kulturen, die bereits eben lange zuvor Kontakt miteinander hatten und sich austauschten. Das sehen wir vor allem in der Kunst. Minoische Eliten und Herrschende wurden jetzt von mykenischen ersetzt und somit auch das politische System vermutlich. Denn, so nimmt man eben an, auch bereits in früheren Episoden erwähnt, dass bestimmte Palastzentren und Städte, neue als auch wenigen wieder aufgebauten, als Herrschaftssitze von mykenischen Fürsten und Herren gedient hatten. Ebenso wurde das Schriftsystem ersetzt, also Linie A wurde durch Linie B ersetzt, das wir ja entziffern können und uns geholfen hat, zumindest aus dieser Periode einiges mehr über die Minoer zu erfahren. Und wir sehen auch eine Verschmelzung der beiden Kulturen in der Mode als auch anderen Stilen, was jetzt Haarpracht angeht. Und ebenso finden wir vermehrt die charakteristischen Waffengräber der Mykener auf Kreta. Und dann kam erneut das Ende. Denn um ca. 1200 vor Christus circa fand ein großer Umbruch im Mittelmeerraum statt. Viele bronzezeitliche Kulturen verschwanden plötzlich, und ich stelle das selbst unter Anführungsstriche, denn viele Städte und Siedlungen wurden in dieser Zeit nachweislich zerstört oder verlassen bzw. aufgegeben. Und dazu zählen ja unter anderem auch die mykenischen Palastzentren. Aber wie wir heute wissen, war das kein plötzlicher Einschnitt bzw. keine plötzliche Umwälzung. Zum Ende der Bronzezeit und welche Rolle dabei die sogenannten Seevölker gespielt haben, finden wir in den nächsten Episoden mehr heraus. Denn, wenn wir bei den Minoren bleiben, erneut tritt das viel vermutete Ende der Minoer immer noch nicht auf. Zuerst war es der Vulkan von Terra, dann die Eroberung der Mykener und nun die Seevölker und der Kollaps anderer bronzezeitlichen Kulturen, die teilweise gleich alt waren wie die Minoer. Immer noch nicht ist ihr oft spekuliertes und datiertes Ende gekommen. Denn wir wissen durch archäologische Funde, dass die mykenisch-minoische Gesellschaft weiter existierte. So haben wir herausgefunden, dass die Minoer zwar ihre Siedlungen in der Küstennähe aufgegeben hatten, aber dafür in höher gelegene Orte umsiedelten, so zum Beispiel auf Bergplateaus. Das taten sie vermutlich, weil es dort für sie sicherer war. Denn wir müssen vielleicht davon ausgehen, dass Siedlungen an der Küste oft von Überfällen betroffen waren. Und somit wirkten sie dem entgegen, sowie auch anderen Angriffen und Übergriffen, weil sie durch die Berge und die kluftige Geografie von Kreta eher geschützt waren und ihre Siedlungen dementsprechend schwerer zugänglich waren für Angreifer. Bei diesen Siedlungen handelte es sich eher um Dörfer und eben kleineren Siedlungen, die jedoch eindeutig Merkmale der minoischen Kultur aufweisen. Und diese Merkmale sind erkennbar bis zum Beginn der Eisenzeit, also um ca. 1100 bis 1050 vor Christus. Und das deutlich länger als die übrigen Kulturen, wie etwa die Mykener und Hethiter, ausgenommen von den Ägyptern, denn diese haben sich erfolgreich gegen die sogenannten Seevölker wehren können. Bevor wir aber die Episode abschließen, möchte ich noch einmal die Frage in den Raum werfen: Woher kamen die Minoer? In diesem Zusammenhang werden gerne die sogenannten Ethiokreter erwähnt. Übersetzt heißt es so viel wie die wahren bzw. echten Kreter. Und der Begriff soll hierbei jene Menschen bezeichnen, die in Kreta gelebt haben und historisch vorgriechisch waren, beziehungsweise vielleicht sogar nicht indogermanisch. Wir erinnern uns aus der allerersten Folge über die Festlandkulturen in Griechenland, dass viele Kulturen in der Ägäis indogermanische Wurzeln haben. Doch auch bei den Festlandkulturen nimmt man ja an, dass es zumindest eine nicht indogermanischsprachige Bevölkerung gab, ehe die indogermanischen Menschengruppen kamen und sich mit diesen vermischten oder sie verdrängten. Und so auch im Fall von den Minoern. Denn es wird vermutet, dass jene Ethiokreter eine sogenannte ethiokretische Sprache gesprochen hatten und diese der Vorgänger der minoischen Sprache gewesen sein soll. Die Ethiokreter werden auch oft mit anderen uransässigen Völkern der Ägäis erwähnt, wie etwa den Kidonen und Pelasgern. Und die früheste Erwähnung von ihnen finden wir bei Homer in der Odyssee. Wichtig hierbei anzumerken ist, dass die Kidonen ebenfalls als eine vorgriechische Bevölkerungsgruppe Kretas gelten. Und wie es vielleicht manche herausgehört haben, klingt ihr Name ja sehr ähnlich zu der Stadt Kidonia, die unter den Mykenern ihren Blüte fand bzw. ihren Aufschwung. Jedoch gelten die Ethiokreter als das ältere Volk der beiden auf der Insel. Somit könnte man sagen, dass die Ethiokreter, wobei auch hier bitte wieder ein Hinweis, es ist eine Fremdbezeichnung, aber dass diese zu den Ureinwohnern der Ägäis zählten. Aber was ist jetzt dran? Beziehungsweise können wir vielleicht, nachdem wir doch etliche Knochenfunde gemacht haben, durch die Genetik beantworten, woher die Minoer sind und ob sie mit den Mykenern genetisch verwandt waren oder sogar ganz anderen Kulturen. Der Großteil der heutigen Bewohner von Kreta stammt nach DNA-Analysen zufolge aus Kleinasien. Hierbei hat man DNA-Proben der Bewohner mit menschlichen Überresten aus dem Neolithikum verglichen. Und dabei hat man festgestellt, dass ein starker genetischer Einfluss aus Anatolien kommt. Vergleichen wir das mit den Festlandgriechen, kommt hier eben eher ein stärkerer Einfluss aus der Balkanhalbinsel. Hierbei vermutet man, dass eben Menschengruppen, kleinere Menschengruppen aus Anatolien, circa im 7. Jahrtausend vor Christus nach Kreta kamen. 2013 hat man erneut eine Studie veröffentlicht, die minoische Skelette untersucht hatten. Und dabei hat man festgestellt, dass jene minoischen oder ehemaligen Minoer dem modernen Europäer sehr ähnlich waren. Das zumindest über die mitochondriale DNA, und ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, und somit eben das Erbgut, was über die Mutter vererbt wird. Und besonders ähnlich waren sie vor allem den modernen Kretern. Außerdem hat man auch herausgefunden, dass die Minoer den neolithischen Europäern ähnlich waren, aber sehr unterschiedlich zu den libyschen und ägyptischen Populationen aus jener Zeit. Jahre später hat man dann erneut eine Studie gemacht, wobei herauskam, dass die Mykener und Minoer sich genetisch ähnlich waren. Ich betone hierbei ähnlich, denn sie waren nicht ident. Und dass die heutigen Kreta von diesen beiden abstammen. Und das ergibt auch Sinn, wenn man bedenkt, dass die Mykener in Kreta sich angesiedelt haben bzw. erobert haben und sich dort mit der Bevölkerung vermischt haben und über den Kollaps der Bronzezeit hinweg. Dabei fand man mittels der DNA heraus, dass der Großteil der Minoer sowie ein ebenfalls höherer Teil der Mykener, aber immer noch geringer als der Minoer, von europäischen Bauern abstammte. Der andere Teil der DNA, beziehungsweise der geringere Prozentteil davon, wurde hingegen älteren Populationen zugeordnet. Und dabei handelt es sich um Menschengruppen aus dem Kaukasus, als auch vorkeramischen neolithischen Gruppen. Wobei die Mykener hier einen höheren Anteil aufweisen als die Minoer. Und wir erinnern uns von den Festlandkulturen, dass wir dort bereits feststellen konnten, dass ein Teil ihrer Vorfahren aus der pontisch-kaspischen Steppe stammte. Und somit verabschieden wir uns von den Minoern, aber noch nicht von der Bronzezeit Griechenlands. Denn wir haben es ja die letzten Folgen mindestens einmal erwähnt, ich glaube in jeder Folge bisher, besonders bei den Minoern und auch bei den Kykladen, denke ich, nämlich die Mykener. Wir widmen uns dem Aufstieg dieser im Gegensatz zu den Minoern recht kurzlebigen Hofkultur, die zu Beginn auch lange für die allererste europäische Zivilisation gehalten wurde, ehe man die noch älteren Überreste der Minoer gefunden hatte. Bekannt sind die Mykener vor allem aus der Ilias, denn die dortigen Achaier, die gegen die Trojaner in den Krieg ziehen, stammen aus dem Herrschaftsgebiet der Mykener. Und vielleicht wurden diese Geschichten ja wirklich von einem Krieg beeinflusst, der stattgefunden hatte, oder von kriegerischen Handlungen, die im mykenischen Herrschaftsgebiet stattgefunden hatten. Bei den Mykenern finden wir eben auch heroische Gestalten wie Achilles, der klugen Helena und den mächtigen König Agamemnon von Mykene. Und die Frage stellt sich, gab es diese legendären Charaktere wirklich? Beziehungsweise wurden sie vielleicht von realen Personen aus jener Zeit beeinflusst? Gab es ein vereintes Königreich der Mykener oder handelte es sich eher um getrennte Fürstentümer, die jeweils in ihren Palastzentren regierten? Und wir sehen uns an, wie ihre Herrschaft so plötzlich und gewaltsam, wenn es so war, um 1200 vor Christus geändert hatte. Also, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal, dieses Mal bei den Mykenern. Vielen Dank fürs Reinhören bei Aline Tiefe History.
Am Ende der Episode möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Es bereitet mir eine unglaubliche Freude, meine Leidenschaft zum antiken Griechenland und allgemein dem Altertum mit euch zu teilen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch ebenso Freude bereitet, davon zu hören und zu lernen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ebenso über eine Bewertung. Damit würdet ihr mich unglaublich unterstützen, dass der Podcast weiter wächst und an Reichweite gewinnt. Und ich freue mich bereits auf eure Wiederkehr in den kommenden Episoden.